Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Was ich noch sagen wollte, das ist ja die Reihe und erst Victoria, dann Lisa, jetzt ich, dürfen einfach predigen, worüber wir Lust haben. Das ist natürlich nett. Man könnte einfach irgendwas Altes aus der Schublade ziehen und gucken, ob man das in der City Church noch nie gehalten hat. Das wäre aber zu einfach. Tatsächlich habe ich überlegt, was ist mir denn wirklich wichtig? Also, was ich noch sagen wollte, ich finde, das ist mir jetzt nicht erst gestern eingefallen, das finde ich schon seit ein paar Jahren eigentlich. Ich finde, es gibt zu wenig Hoffnung in der Welt, in diesen Tagen. Ich meine zu sehen, von Ausnahmen abgesehen, dass kaum jemand, und ich muss mich da einschließen, kaum jemand irgendwie davon ausgeht, dass gute Jahre auf uns zukommen. Dafür gibt es Gründe, dass wir das so sehen oder dass viele das so sehen. Aber es ist auch ein Problem, weil ohne Hoffnung lebt es sich einfach irgendwie schlecht. So, vielleicht sagst du, nö, ich bin gar nicht so hoffnungslos. Also, wenn ich so an meine Zukunft denke, dann, ich habe da Dinge vor, ich freue mich auf Dinge, ich glaube, das wird spannend so. Ich habe gar nicht so dieses Gefühl, was du jetzt da beschreibst. Ja, nur davon rede ich nicht. Ich rede tatsächlich nicht von unseren persönlichen, also unserer Hoffnung auf unsere persönlichen Zukünfte, ich weiß gar nicht, ob man das Wort eigentlich in den Plural setzen kann. Also was wir so persönlich für uns erwarten, davon rede ich nicht. Andreas Kraft heißt ein argentinischer Psychologe, der an der Uni St. Gallen lehrt. Und der erhebt seit einigen Jahren ein Hoffnungsbarometer. Also die versuchen irgendwie rauszufinden, wie zuversichtlich schauen die Leute denn so in die Zukunft? Und die Zahlen ergeben für den deutschsprachigen Raum, es könnte sein, dass die Zahlen sich jetzt nur auf die Schweiz beziehen und ich würde es mal behaupten, das könnte man auf Deutschland übertragen, da bin ich nicht so ganz sicher, woher die Zahlen genau sind, auf jeden Fall aus der Schweiz, ich glaube aus dem deutschsprachigen Raum. Er sagt, bezogen auf die persönliche Zukunft, bleiben die Zahlen in diesem Hoffnungsparameter eigentlich seit Jahren gleich hoch. Also wir sind nicht weniger zuversichtlich als vor ein paar Jahren, wenn es um unser eigenes Leben geht. Die meisten, natürlich nie alle, aber den meisten geht es auch recht gut. Und sie haben auch nicht das Gefühl, nächstes Jahr geht es mir schlecht. Aber, sagt er, die Zahlen sind signifikant niedriger, wenn es um die Frage geht, wie viel Hoffnung haben die Leute für die Zukunft, in die wir gemeinsam gehen. Wie viel Hoffnung habe ich für Bereiche meines Lebens oder auch ganz global gedacht, wo Menschen gemeinsam was anpacken und was tun? Wo viele Menschen gemeinsam was anpacken und was tun? Und man kann da zeigen, dieser Wert, da ist der Wert seit Jahren rückläufig, was die Hoffnung angeht. Und also immer weniger von uns haben das Gefühl von Zusammenhalt oder dass man zusammen was bewegen kann oder so. Und was auch auffällt, und das fand ich echt erschreckend, je jünger die Leute sind, desto weniger Hoffnung haben sie im Blick auf dieses gemeinsame Ding. Wir machen was gemeinsam, wir schaffen das. Also die Alten, also tatsächlich, je älter, desto, die Alten sind die hoffnungsvollsten in dieser Hinsicht. Nach diesem Hoffnungsbarometer. Das ist nicht gut. Also es ist schon gut, dass die alten Menschen Hoffnung haben, aber dass die Jungen die sind, die am wenigsten Hoffnung haben. Kennst du diese Müdigkeit, die das mit einem macht, diese Resignation im Blick auf die großen Zusammenhänge und was wir da verändern können. Also, was ich noch sagen wollte, ist ungefähr das, könnten wir bitte wieder mit Hoffnung beginnen. Was ich übrigens nicht meine, ist Optimismus. Das habe ich ehrlich gesagt zuerst gedacht, davon redet dieser Herr Kraft. Nee, sagt er, ich rede nicht von Optimismus. Denn es gibt ja Gründe für die Hoffnungslosigkeit. Gute Gründe, die liegen schwer. Er sagt, zu sagen, alles wird gut. Der Optimist sagt ja im Grunde, ach, es wird alles gut werden. Das wird schon gut. So. Er sagt, das ist nicht nur naiv, das verhindert manchmal sogar, dass es gut wird. Weil wenn du sagst, dass alles gut wird, brauchst du eigentlich nichts machen. Ich persönlich glaube nicht, dass alles gut wird, aber ich bin unbedingt für die Hoffnung. Einfach, weil ich sie ein bisschen vermisse. Und weil es ohne sie nicht geht. So, jetzt habe ich überlegt, wo kommt das in der Bibel vor? Also von Hoffnung spricht die Bibel natürlich ganz viel, aber wo kommt denn das vor? Was fällt mir denn ein, wo Menschen so ganz konkrete Hoffnung haben? Oder auch hoffnungslos, so eine ganz konkrete Hoffnungsresignation im Blick auf die Zukunft. Dann fielen mir ein paar Leute ein. Fiel mir erstmal Elia ein, dieser kämpferische Prophet. Vielleicht kennt ihr die Story, wo er so ein Burnout hat und nicht mehr mag. Und dann hat er das Gefühl, und das sagt er auch, er irrt sich damit zwar, aber er sagt, oder hat den dringenden Eindruck, ich und Gott, oder ich bin hier der Letzte in diesem Land, der noch irgendwie an Gott glaubt. So ist sein Eindruck. Also Gott und ich, wir sind hier ganz allein. Alle anderen, da ist niemand mehr. Kennst du das Gefühl, dass keiner mitmacht? Also, weiß ich nicht, irgendwo auf deiner Arbeit oder Ehrenamt, Verein, irgendwo, City Church vielleicht auch, irgendwie du möchtest was verändern und du sagst, hey Leute, lass uns das und das machen und dann kommt so ein, ja, das ist eine gute Idee, aber sorry. So, und du hast irgendwie manchmal das Gefühl, ich rödel hier allein oder im Blick auf Hoffnung, was einzelne Menschen angeht. Ich habe noch Hoffnung, alle anderen sagen, ach komm, vergiss es doch. Irgendwie zieht keiner mit bei meiner Hoffnung, kennst du das? Oder ich habe an diesen Exodus-Flüchtlingstreck gedacht, mit dem wir uns jetzt beschäftigt haben, ein paar Wochen lang. Flucht aus Ägypten und so. Und dann stehen die da an der Grenze des versprochenen Landes, dann schicken die Kundschafter da rein und dann kommen die Kundschafter zurück und sagen, boah, das Land ist besetzt mit Menschen, gegen die kommen wir nie an. Das sind Riesen, also das klingt ja schon übertrieben, ne? Aber die sind auf jeden Fall unbezwingbar. Und nur zwei, wir haben die Episode übrigens ausgelassen bei unserer Reihe, nur zwei sagen, lass uns doch versuchen. Also die haben Hoffnung, die sagen, es stimmt schon, es sieht ziemlich übermächtig aus, aber jetzt gebt doch jetzt nicht auf. Glaubt ihr nicht, dass Gott uns helfen kann und so. Ihre Stimmen werden nicht gehört. Kennst du das, dass niemand die Möglichkeiten sieht? Also du siehst vielleicht auch keine, aber du denkst, wir müssen es doch wenigstens versuchen und dann finden wir vielleicht Möglichkeiten. So, dann dachte ich an Sarah, die Frau von Abraham, alt und kinderlos. Und dann gibt es da so Boten Gottes, die kommen zu ihrem Mann vor allem, aber sie hört mit und die sagen, ey, die Zukunft, nicht nur eure überhaupt, die ganze Zukunft liegt in den Händen eures Sohnes. Und sie hört das, kinderlos, ne, und muss lachen. Also sie lacht Engel aus, kann man sagen. Dafür habe ich sie schon als Kind immer ein bisschen gemocht, so, dass sie einfach lacht, weil sie selbst eine göttliche Idee, sie ist so ernüchtert, dass sie das Gefühl hat, das ist lächerlich. Also Hoffnung kann, kennst du das, dass Zuversicht manchmal lächerlich klingen kann. Also, dass die Zuversichtlichen dir manchmal auf die Nerven gehen, weil die Realität nun wirklich eine andere ist. Das wäre jetzt die andere Sichtweise, ne? Kennst du das? Du kannst es einfach nicht mehr hören, du hast oft genug gehofft. Oder ich denke an Miriam, die ältere Schwester von Mose, die, obwohl es keine Hoffnung gibt, durch einen cleveren, mutigen Akt, wir haben vor ein paar Wochen von ihr in der Predigt gehört, diesen Jungen rettet, weil sie einfach auf einen Weg hofft, obwohl da keiner ist oder sie keinen sieht. Einen noch, ich dachte dann noch an Jesus. Und einen Moment der Hoffnungslosigkeit bei ihm. Jesus hat laut dem Johannesevangelium am Anfang ziemlich Erfolg und die Leute sind begeistert und so. Und dann sagt er ein paar falsche Dinge und dann gehen sie alle weg. Und sie sind die Leute, die sind so schnell weg, wie sie ihn bejubelt haben. Und dann fragt er seine engsten Freunde, und ihr wollt ja auch gehen. Und da klingt schon Resignation mit. Und ich dachte, ich werde Jesus jetzt heute mal nicht als Vorbild für die Hoffnung nehmen, das könnte man auch, sondern ich mag, dass er das auch kennt, Frustration. Am Kreuz fühlt er sich dann sogar von Gott verlassen. Vielleicht ist das für dich ja auch ein hilfreicher Gedanke, selbst Jesus kennt das. Sondern ich habe gedacht, ich suche die Hoffnung bei Paulus und es ist relativ leicht, sie bei ihm zu finden. Was ich also noch sagen wollte, ist jetzt ein Text aus 1. Thessalonicher 5, geschrieben von Paulus an eine junge Kirche und dieser Text atmet Hoffnung. Ich hoffe, der pumpt euch so ein bisschen Hoffnung mit in die Sommerpause. Hintergrund, Thessalonicher Brief, also vielleicht unnützes Wissen jetzt nochmal, aber ein bisschen auch nützliches Wissen. Das ist der älteste Brief des Neuen Testamentes, also die älteste Schrift. Also der wurde geschrieben, bevor sich ein Markus hinsetzte und die Jesusbiografie, also ein Evangelium, schrieb. Der Thessalonicher Brief ist älter. Man weiß ziemlich genau, dass er 1974 Jahre alt ist. Also 50 nach Christus geschrieben. Vielleicht auch 51. So genau kann man den datieren. Und bevor ich das vorlese, jetzt gleich den Abschnitt. Die Situation, in der die Leute stecken und hoffnungslos sind, ist schon eine ziemlich andere als unsere. Das muss man ein bisschen im Kopf haben. Man muss das ein bisschen übersetzen. Diese junge Kirche in Thessaloniki damals, die hoffen gar nicht auf eine bessere Zukunft. Das ist gar nicht ihr. Die hoffen nicht auf, hoffentlich klappt das mit dem Klimawandel oder hoffentlich wird das und das besser. Das ist gar nicht ihre Hoffnungslosigkeit. Im Grunde hoffen die auf das baldige Weltende, muss man sagen. Das tut von euch wahrscheinlich relativ wenige. Aber das war in den ersten Jahren nach Ostern und Himmelfahrt in dieser Christusbewegung tatsächlich fast gang und gäbe. Man hatte Jesus so verstanden, dass das hier alles zu Ende geht, und zwar bald. Der sagt ja so einmal was: Eure Generation wird nicht untergehen, bevor ihr den Menschensohn kommen seht in Herrlichkeit. Die Leute haben verstanden, bald geht das hier alles zu Ende, und dann kommt das Himmelreich. Und das verstand man als Erlösung, also auch, dass hier alles zu Ende geht. So stellt euch vor, so eine kleine Minderheitenkirche, von vielleicht noch nicht in der Moment noch nicht verfolgt, aber doch irgendwie nicht ernst genommen, an den Rand gedrängt und so. Diese Leute hoffen irgendwie, dass am Ende der Zeit die Menschheit gerichtet wird und ihnen dann auch Gerechtigkeit widerfährt, so ungefähr, und dass dann das Himmelreich kommt. Und jetzt ist man irritiert, weil es passiert nicht. Es ist das Jahr 49, dann 50, dann 51. Die ersten Leute sterben und das passt nicht ins Konzept. Und die ersten fragen sich, hoffen wir hier eigentlich auf was Falsches? Die verlieren die Hoffnung, auch wenn das vielleicht ein bisschen eine andere Hoffnung ist, als wir sie suchen, ne? Aber wir können trotzdem von diesem Text und von der Paulus-Hoffnung lernen. Und jetzt lese ich euch diesen Text vor. 1. Thessalonicher 5, 1 bis 11. Was die Zeiten und Fristen betrifft, Brüder und Schwestern, darüber brauche ich euch nichts zu schreiben. Denn ihr wisst selbst ganz genau, der Tag des Herrn kommt unerwartet, wie ein Dieb in der Nacht. Gerade noch sagen die Leute, wir leben in Frieden und Sicherheit. Da wird das Verderben ganz plötzlich über sie hereinbrechen. Hier kommt das, ne? Also Verderben als Hoffnungsaussicht. So wie bei einer schwangeren Frau plötzlich die Wehen einsetzen. Das ist schon wieder ein bisschen positiver. Da wird was geboren. Dann gibt es kein Entkommen. Brüder und Schwestern, jetzt kommt das, weswegen ich den Text ausgewählt habe. Ihr lebt nicht in der Finsternis. Deshalb wird euch der Tag des Herrn nicht überraschen wie ein Dieb. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören weder der Nacht noch der Finsternis. Lasst uns also nicht schlafen wie die anderen, lasst uns vielmehr wach und nüchtern sein, denn wer schläft, schläft in der Nacht. Und wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. Ist heute immer noch so, ne? Aber wir gehören zum Tag. Deshalb wollen wir nüchtern sein, gewappnet mit Glaube und Liebe als Brustpanzer und der Hoffnung auf Rettung als Helm. Dann lasse ich was weg und ganz zum Schluss sagt er, darum macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf, wie ihr es ja schon tut. Also, was ich noch sagen wollte, sind jetzt drei kurze Dinge. Das erste, was ich sagen wollte, ist früh aufstehen. Im übertragenen Sinne. Ihr könnt so lange schlafen, wie ihr wollt, aber im übertragenen Sinne früh aufstehen. Paulus macht einen Unterschied zwischen Nacht und Tag hier auf, zwischen Licht und Dunkelheit. Und das Bild geht ungefähr so, es ist dunkel. Ja, es ist dunkel. Stimmt, die Leute schlafen, was man halt nachts so macht, aber nicht ihr. So, ihr seid Kinder des Lichts, ihr seid Kinder des Tages. Wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis. Lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Wie wäre das also, wenn wir das tun würden, im Dunkeln so leben, als ob es Tag wäre? Als ob die Sonne aufgeht und nicht unter, wenn wir an die Zukunft denken. Wir wissen schon, es ist dunkel irgendwie oder es sieht düster aus und so. Und trotzdem bist du schon auf. Dieser Professor Kraft, von dem ich eben gesagt habe, der sagt, Hoffnung bedeutet nicht, dass man sich die Dunkelheit schönredet. Also, dass man die Probleme ausblendet und sagt, nee, ist doch alles super. Das ist nicht Hoffnung. Hoffnung sei trotz all dem, was einem Sorge machen kann, mit den Möglichkeiten rechnen. mit den Möglichkeiten rechnen. Es ist der Glaube, Hoffnung sei der Glaube an die Möglichkeit. Er sagt, nicht mal der Glaube daran, dass die Möglichkeit wahrscheinlich ist. Aber die Hoffnung sagt, wer weiß, lass es uns versuchen. Und man könnte jetzt mit Paulus sagen, die Kraft dieses Glaubens von Paulus, die geht sogar noch weiter. Die rechnet, die ist eigentlich noch größer. Paulus sagt, doch, ich weiß, es wird Tag. Ich weiß das. Das ist nicht nur möglich, das wird passieren. Wann? Keine Ahnung. Bald weiß ich nicht. Aber als Glaubender weiß ich, dass der gute Ausgang garantiert ist. Und darin liegt eine Kraft. Also all das hier, und das meine ich nicht Würzburg, ich meine unsere Welt, ne? Das wird gut ausgehen. Leider hat das oft in der Geschichte dazu geführt, dass glaubende Leute sagen, ja, dann müssen wir uns eigentlich auch nicht, dann lass uns sitzen und warten, müssen wir nichts tun, ne? Geht ja gut aus. Das Gegenteil müsste passieren. Alles wird gut und darum habe ich Hoffnung für all das hier. Darum stehe ich morgens auf. Vorletzte Woche waren Kiwi, ich und Thomas Schech, der war vor ein paar Wochen mal im Gottesdienst, Leiter der Allianzmission. Wir haben ihn wieder nach Hause gebracht, er lebt also noch. Wir waren zusammen in den Bergen und da stehst du früh auf, um 4 Uhr morgens. Und es ist noch dunkel und du brauchst so eine Lampe hier, die mir natürlich jetzt hier überhaupt keinen Eindruck macht. Und es war an einem Tag klar, das Wetter ist schlecht um 4 Uhr morgens, war es auch. Und es ist nicht gesagt, dass es so früh gut wird, dass wir da oben ankommen, wo wir hinwollen. Es könnte sich lohnen, einfach liegen zu bleiben und zu schlafen, weil das regnet so. Und das wird auch noch lang regnen, das wird eh nichts mit dem Gipfel. Hoffnung heißt, dass du trotzdem aufstehst und ich weiß, vielleicht war es 5 oder was, bei Regen losgehst und hoffst, dass sich das noch ändert. Vielleicht reißt es auf. Wann, ist völlig unsicher. Es ist sicher, dass es reißt. Also jedenfalls laut Wetterprognose, aber wann? Aber irgendwann ganz sicher. So, es riss zu spät auf. Also das hat kein Happy End, diese Geschichte. Wir mussten unter dem Gipfel umdrehen, weil aus Regen wurde Schnee und dann arschkalter Wind und so. Wir mussten umdrehen, aber das ist die Hoffnung. Also niemand garantiert dir, dass bald alles gut wird oder früh genug alles gut wird, aber du lebst, als ob es heute noch besser werden könnte. Das ist die Möglichkeit, die du ergreifst. Also, das Erste, was ich noch sagen will, mögt ihr wach sein, früh aufstehen, losgehen, im übertragenen Sinn. Das Zweite, man sieht immer bescheuert damit aus, aber ich muss es wahrscheinlich kurz tun. Ja. Zugegeben. Setz den Helm auf, wäre der zweite Punkt. Setz den Helm auf. Wir gehören nicht zum Tag, nein, Quatsch, wir gehören zum Tag, deshalb wollen wir nüchtern sein, gewappnet mit Glaube und Liebe als Brustpanzer und der Hoffnung auf Rettung als Helm. Die Hoffnung als Helm, das ist natürlich bei Paulus ein kriegerisches Bild, nehme ich jedenfalls an. Ich schätze, er redet von einem Soldatenhelm. Ich übertrage das mal auf unsere Realität. Wann trägst du einen Helm? Abgesehen von den Soldaten, die wir hier, er ist nicht da gerade, ich sehe ihn gerade nicht, die wir hier haben, trägst du einen Helm beim Fahrradfahren, beim Motorradfahren, beim Ski- und Snowboarden, beim Klettern eben, so, vielleicht noch auf dem Bau, so. Du trägst deinen Helm, wenn du aktiv bist und die Aktivität dir den Schädel einschlagen kann. Dann trägst du einen Helm. Paulus nennt die Hoffnung einen Helm. Mit der Hoffnung gehst du dahin, wo man auf die Schnauze fallen kann, oder wo was von oben runter kommen kann, was dir den Schädel einschlägt. Also man kann sagen, Hoffnung ist schon riskant. Hoffnung ist schon riskant. Noch riskanter ist nur, keine Hoffnung zu haben, weil die Hoffnung schützt dich vor dem Aufgeben. Dieser Argentinier, Kraft, den ich da gelesen habe, der sagt, im Westen haben wir Angst vor der Zukunft, weil wir nicht mehr gewohnt sind, dass man für die Zukunft einen Helm braucht, dass diese Zukunft gefährlich ist. Wir sind das nicht mehr gewohnt. Nach Jahrzehnten Frieden und Wohlstand verunsichert uns das tief, dass man nicht sicher sagen kann, wie die Zukunft wird. Die ist unvorhersehbar, das mögen wir gar nicht. Sie ist unkontrollierbar, das mögen wir gar nicht. Er sagt, in anderen Weltgegenden ist das ganz anders. Da ist man das gewöhnt. So ist das. Und er sagt, wir haben auch ein seltsames Verhältnis zur Zukunft. Wir denken über die Zukunft so, als ob es etwas sei, was auf uns zukommt. Wir fragen uns dann, wie wird sie wohl werden, die Zukunft? Ne? Und wenn wir keine gute Aussicht haben, dann wappnen wir uns. Ziehen den Helm so als Schutz auf vor der Zukunft. So, wir bereiten uns auf die Zukunft vor. Bedeutet leider, wenn man die Zukunft so sieht, als etwas auf uns zukommt und jetzt müssen wir uns wappnen, bedeutet leider, sagt er, dass jeder an sich denkt. Vielleicht verbinden wir uns noch mit ein paar Gleichgesinnten, aber wenn da was Unheimliches auf uns zurollt, dann müssen wir erstmal an uns selber denken. Ist ganz normal. Uns schützen oder, vielleicht kennst du das auch so, oder es uns möglichst schön machen. Das kann man ja in unserem Breiten gut. Kennst du diesen Impuls? Wie mache ich mir trotz allem, was da kommt, jetzt selbst ein gutes Leben irgendwie? Weil ich habe nicht so richtig viel Hoffnung, dass wir gemeinsam was reißen können. So, und dann kannst du den Helm der Hoffnung eigentlich weglassen. Weil wenn eine Katastrophe auf uns zurollt, dann nützt ja der Helm jetzt auch nichts mehr. Also, wenn der Berg auf dich fällt, brauchst du keinen, dann ist egal, ob du den Helm aufhast oder nicht. Der Helm der Hoffnung, den braucht man, wenn man aufsteht und losgeht, weil man glaubt, dass es Möglichkeiten gibt. Und weil man dabei was riskiert. Kraft sagt, es wäre besser, wir würden die Zukunft nicht anschauen als etwas, was auf uns zukommt, sondern als etwas, in das wir reingehen. Und dass wir dabei auch mitgestalten können. Dann nützt dir der Helm etwas. So, also was ich noch sagen wollte, wäre zweites, traust du dich raus, auch wenn es noch dunkel ist, setz lieber den Helm auf, aber traust du dich mit Hoffnung in die Zukunft, in der uns klar auch was zustoßen könnte. Drittens, mach anderen Hoffnung. Paulus spricht vom Glauben und Liebe als Brustpanzer. Er sagt dann ganz am Ende, deswegen habe ich den Vers noch dazu genommen, noch sowas hier, darum macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf. Also die Hoffnungslosigkeit, die Erwartung schwerer Zeiten. Wie gesagt, mir scheint, ihr könnt ja überlegen, ob ihr das auch beobachtet, mir scheint es im Moment nicht dazu zu führen, dass die Leute alle ganz stark zusammenhalten, sondern zumindest in unserer Gesellschaft die Leute eher vereinzelt. Also so diese Frage von Jesus an seine Freunde, ne? Jeder scheint irgendwie so wegzugehen, so. Ich glaube nicht, dass wir allein oder mit ein paar wenigen Hoffnung behalten können. Die Frage wäre, könnte unsere Gesellschaft oder könntet ihr was dazu beitragen, dass man in unserer Gesellschaft mehr zusammenhält, als sich vereinzelt? Und das Konkrete wäre, wie könnten wir einander Mut machen? Was ich also noch fragen wollte jetzt, mit welchen Leuten brichst du gemeinsam ins Dunkel auf? Oder im Dunkeln auf? Als wäre es schon Tag, gibt es da Leute, wo du merkst, die sind um mich rum. So. Oder musst du dir vielleicht noch suchen, Hoffnungsleute. Und das müssen nicht die Leute sein, mit denen es immer easy ist, das glaube ich gar nicht mal. Aber schon Leute, auf deren Liebe man sich verlassen kann. Oder sagen wir mal Treue. Liebe klingt so weich. Also das kann auch mal hart sein unter diesen Leuten, aber irgendwie, auf die kann man sich verlassen. So. Gibt es da Leute? Mit wem willst du in die Zukunft aufbrechen? Gibt es da Leute, die dir Glauben einhauchen und dir nicht Glauben entziehen, die dir Mut einhauchen? Oder besser noch, könntest du jemand sein, der das macht für andere? Also so wie Paulus das ja hier macht, ne? Der schreibt einen Brief an Leute, die irgendwie ein bisschen mutlos sind. Könntest du jemand sein, und jetzt versuche ich es mal konkret zu machen, ich habe so ein bisschen überlegt, wo sehe ich das um mich rum? Leute, die sich abmühen und die in der Gefahr stehen, die Hoffnung zu verlieren. Könntest du jemand sein, der das sieht und der Menschen Mut einhaucht? Der zum Beispiel sieht, wie Leute sich abmühen und die Hoffnung nicht aufgeben und ihnen mal sagt, ich sehe das. Danke dafür, dass du das machst. Das ist nicht umsonst. Und ich finde, beim Nachdenken habe ich gemerkt, es gibt so viele Leute, die das tun. Also da steckt jemand Zeit in so Regionalpolitik. Kein Prestige, gibt es auch kein Geld für. Da steckt er seine Energie rein und es ist frustrierend und er kriegt vielleicht sogar noch Kritik. Es ist aufreibend. Oder da ist jemand, haben wir gerade vorhin drüber gesprochen, der oder die arbeitet in der Pflege und die Personalsituation ist dramatisch und Kollegen gehen weg, weil sie das nicht mehr aushalten und die Person bleibt und macht weiter und es ist anstrengend. Oder da ist ein Pädagoge und der fühlt mit den Ängsten und Sorgen dieser jungen Generation. Und sie gehen ihm nicht auf die Nerven, manchmal schon, aber er versucht zu verstehen und er steckt sogar noch seine Freizeit da rein, um Einzelnen irgendwie zur Seite zu stehen, die sich die Mühe haben mit der Schule oder so. Oder da ist vielleicht eine Schülerin, die ihren Beruf nicht nach dem auswählen will, wo sie am meisten Geld verdient, sondern sie überlegt, was würde diesem Planeten was nützen, welchen Beruf will ich ergreifen? Oder jemand studiert etwas, was so ein Zukunftsjob ist, aber das Studium ist schwer und es macht keinen Spaß. Oder da ist ein Handwerker, ich sprach jetzt mit jemandem, der mit viel zu wenigen Mitarbeitern versucht, diesen Handwerksbetrieb irgendwie durch die Krise zu führen. Und es ist frustrierend. Oder da ist eine Beamtin, die tut, was sie kann für funktionierende Verwaltung und so, trotz Bürokratie und über was wir da alles so schimpfen, das merkt sie ja auch. Aber sie versucht trotzdem, was sie kann, um daran was zu ändern. Und es irgendwie für gute Abläufe zu sorgen. So. Oder da engagiert sich jemand in einem viel zu kleinen City-Church-Team und macht trotzdem weiter oder so. Also für all das brauchst du Hoffnung. Du musst das ja für irgendwas machen. Für all das brauchst du Glauben, dass es einen Unterschied macht. Und für all das brauchst du Liebe zu Leuten in der Regel, um zu tun, was du da tust. Und ich dachte so, und was man auch bräuchte, wäre Ermutigung. Dass jemand das sieht und mitglaubt und sagt, dass es gut ist, das zu tun. Und so Leute könnten wir sein. So Leute brauchen wir auch selbst, aber so Leute könnten wir sein. In diesem Sinne, macht einander gegenseitig Mut und baut einander auf. Weil es viel leichter ist, wenn man das Gefühl hat, wir machen das zusammen. Man braucht auch mal jemanden, der einem sagt, du, Gott ist übrigens mit dir. Also das, was du da machst, das ist nicht nur einfach ehrenwert, sondern diese Hoffnung wird eher am Schluss nicht enttäuschen. So, du lebst schon als Kind des Tages und dieser Tag wird kommen. Also, was ich noch sagen wollte, ich schließe das ab. Wenn du jemand bist, der seit Jahren früh aufsteht und ständig diesen Helm da auf hast, und den hat man gar nicht so gerne auf, der drückt so mit der Zeit. Und wenn du auch jemand bist, der immer wieder anderen noch Mut macht, so, dann lass dir sagen, Gott ist mit dir. Du machst das gut. Danke dafür. Du bist ein Kind des Lichts und der Tag geht auf. Und wir wissen nicht wann, aber irgendwann wird die Sonne scheinen. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.